The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 9. April. Der amerikanische Kriegsminister ist begeistert. Die USA haben gewonnen gegen den Iran.
Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory.
Wichtige Köpfe des Mullah-Regimes tot.
The Supreme Leader Military Office Chief dead. The Defense Minister no longer with us. The IRGC Commander dead.
Wer hat alles richtig gemacht? Na, der Chef, der Präsident, the one and only Donald Trump.
The President has been clear from the beginning, there will be no Iranian nuclear weapons. Period. Full stop. Other presidents said it. President Trump did it.
Aber man kann diese ganze Sache auch sehr, sehr anders sehen. Erstens, die USA haben außenpolitisch faktisch nichts erreicht. Die Straße von Hormuz war vorher offen und ist jetzt wieder fast offen. Im besten Falle. Das iranische Regime hat erkannt, dass es mit der Schließung und Öffnung der Meerenge, durch die ja 20% des weltweiten Ölhandels geschifft werden, ein wunderbares Druckmittel besitzt. Die Mullahs wollen für die Durchfahrt jetzt auch noch Geld haben. Westliche Siege, würde ich sagen, sehen anders aus. Zweitens, für Trump ist das Ganze eine innenpolitische Niederlage, denn der Iran-Einsatz ist nicht nur unbeliebt, sondern auch noch teuer. Er hat dem eigenen Volk eine kräftige Benzinpreiserhöhung beschert. Die US-Energiebehörde geht davon aus, dass die Preise an der Tankstelle noch lange auf einem erhöhten Niveau bleiben. Auch wenn Trump behauptet, die USA bräuchten das Öl aus der Straße von Hormuz gar nicht.
There's no country like us anywhere in the world, and we're in great shape for the future. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait. And won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it.
Das ist richtig und falsch zugleich. Falsch, weil der Ölpreis eben international gebildet wird. Steigen die Preise im Weltmarkt, steigen sie auch in Virginia, Chicago und Miami. Drittens, nur mit Bomben lässt sich nichts gewinnen, auch kein Krieg. Das war in Vietnam so, in Afghanistan, im Irak. Ja, ohnehin. Und jetzt eben schon wieder, das hat Trump ja bewiesen. Sticks and Carrots. Also der große Knüppel und die Karotte, das sind die Werkzeuge des erfolgreichen Außenpolitikers. Militärische Härte auf der einen Seite, aber auch kluge Diplomatie und Respekt für den anderen auf der anderen Seite. Dieser Zweiklang führt zum Erfolg. Die Kombination eben aus Hard Power und Soft Power, das, was der Harvard-Intellektuelle Joseph Nye die Smart Power nennt. Fazit, ob Trump diese Smart Power beherrscht, das wird sich in den nächsten 14 Tagen zeigen. Denn die Zeit des Waffenstillstandes wird jetzt zu einer Bewährungsprobe für ihn. Er kann Krieg, aber kann er auch Frieden? Wahrheit gibt es nur zu zweien. Dieses Pioneer-Motto, das zelebrieren wir heute Morgen. Auf der einen Seite hören wir Ben Hodges jetzt gleich im Interview. Der war lange der Oberkommandierende der US-Armee in Europa. Er hält die Situation im Iran für ein Debakel. Ein Debakel für Trump. Und die Vereinbarungen im Waffenstillstand seien doch nur für ein Land gut, sagt er.
Almost every one of those things is a positive for Iran.
Tja, und weil es Wahrheit nur zu zweien gibt, hören wir gleich anschließend Peter Rau vom konservativen Hudson Institute in Washington. Er hat einst eng mit George W. Bush zusammengearbeitet. Er sieht durchaus auch Erfolge der Trumpschen Iran-Politik.
Aber wenn eine Druckkampagne nach der militärischen Kampagne aufrecht erhalten bleibt, würde ich sagen, wird es für den Regime sehr schwierig werden, mittelfristig weit in der Macht zu bleiben.
Außerdem, Anne Schwedt an der Wall Street erklärt uns, was die Iran-Krise mit den großen Assets macht, mit Öl, Gold und den Staatsanleihen. Carina Mössbau, unsere Chefkorrespondentin Politik von The Pioneer, hat ins Kanzleramt hineingehorcht, wie man dort über die Feuerpause denkt und was Merz und Trump bei ihrem Telefonat besprochen haben. Über die martialischen Drohungen des Donald Trump, die nun nicht wahr geworden sind, und über den Waffenstillstand spreche ich jetzt mit Ben Hodges. Der Mann ist Generalleutnant AD der US Army. Er war bis 2017 Commanding General der US Army Europe. Ben Hodges weiß, wie es zugeht zwischen Militär und politischer Entscheiderebene im Weißen Haus. Hier kommt sein Take zum Waffenstillstand zwischen dem Iran und den USA. Bitte festhalten. Good to have you back in our podcast. Good morning, Ben Hodges.
Gabor, thank you very much for the privilege. I love coming on this program and I always enjoy hearing from friends who listen to it.
We have a big topic this morning because Mr. Hegseth, Secretary. Ich habe ihn direkt nach dem Kriegsminister Pete Hegseth gefragt. Der hatte den Waffenstillstand als entscheidenden Sieg bezeichnet. Hat Hegseth recht damit? Victory, right or wrong in your view?
Well, the Secretary of Defense, and his title is Secretary of Defense until the Congress changes the law, regardless of what he wants to call himself. You know, he still. Clearly, and a lot of people don't understand that even though armed forces may accomplish successes at the tactical level, you know, hitting all their targets, doing all of their assigned tasks, that really is not relevant if it doesn't accomplish the strategic end state. I'm afraid that what has happened in the last 24 hours is a strategic defeat for the United States, regardless of what the U.S. military may have accomplished. The reason I say it's a strategic defeat is if you look at where we are today, if what we heard in the last several hours about the so-called agreement, the 10-point Iranian plan that the president has accepted, what we heard is that the Iranians still have about 500 kilograms of enriched uranium material, same thing they had several months ago. They now have more control over the Strait of Hormuz and will be able to charge people for passage like a toll. The agreement was that no more U.S. troops and bases in the region, no more operations against any of Iran's allies. That would mean Hezbollah and the Houthis, and no operations in Lebanon. So almost every one of those things is a positive for Iran.
Zuerst einmal sei der Mann Verteidigungsminister und nicht Kriegsminister. Egal, wie er sich selber nenne, so eine Titeländerung könne nur der Kongress veranlassen, sagt Hodges. Für ihn seien im Iran vielleicht taktische Ziele erreicht worden, also einzelne geglückte Operationen der Soldaten. Das nütze aber nichts, wenn die strategischen Ziele, also die aus der Politik, nie erreicht worden. Die USA, sagt Hodges, haben eine strategische Niederlage erlitten. Die Iraner hätten immer noch ihr 500 Kilo angereichertes Uran. Sie haben mehr Kontrolle über die Straße von Hormuz, für die sie jetzt sogar Zoll verlangen. Und sie wollen keine US-Truppen mehr in der Region. Die USA könnten dann nichts mehr gegen die Terrorfreunde des Iran wie die Houthis oder die Hisbollah ausrichten. Lauter Vorteile, sagt er, für den Iran. Donald Trump hatte ja bei Truth Social davon gesprochen, den Iran als Zivilisation auszulöschen. Ich habe Ben Hodges gefragt, ob die Soldaten so einen ungeheuerlichen Befehl überhaupt ausgeführt hätten und wie er selbst eigentlich gehandelt hätte.
I want to believe no, that they would not. And I have to believe, and the way these things happen, by the way, do not happen out in public, obviously, because the constitutional authority of civilian leadership over the military. So that's why you don't see people who are still in uniform out publicly disagreeing with the administration ever. But what I do believe has happened is that the senior military leadership were probably very candid with the Secretary of Defense and with the president to tell him that, you know, we cannot do this, this, and this. These are things that we cannot do. This is illegal. And I don't know that that happened, but the people that I know that are still in the military are the people that would have pushed back. And I think this is also...
Ben, would you have done this? If you would be the leader of this kind of operation, what was your response to the president or to the Secretary of Defense?
I would have said, this is illegal. You cannot just destroy civilian infrastructure or kill civilians. You cannot hit targets that are not related to military capabilities. Of course, we destroy bridges if they're necessary for the enemy to move forces around. And of course, we destroy power plants if they're necessary for the factories that produce weapons and that sort of thing. That's long accepted. But to do what the president said, I was astounded. And almost everybody I know that's professional, active or retired, was horrified to hear that. And so I'm glad at least that that order did not come down, at least for now.
Hodges sagt, er möchte daran glauben, dass sich die US-Militärs geweigert hätten. Die Soldaten, die er kenne, aktiv und nicht mehr aktiv, die wären da bestimmt nicht mitgegangen. Viele, mit denen er gesprochen habe, seien schockiert gewesen. Hodges ist sich sicher, dass die führenden Militärs dem Verteidigungsminister sehr deutlich gesagt haben, wir können das nicht machen, das ist illegal. Er selbst sagte, er hätte auf keinen Fall diesen Befehl gehorcht, man dürfe keine Zivilisten und keine zivile Infrastruktur bombardieren. Bei Brücken, Kraftwerken, Fabriken, die für militärische Zwecke genutzt werden, da sehe das anders aus. Aber nur da. Zum Schluss wollte ich von ihm wissen, ob denn jetzt wirklich Frieden angesagt ist in der Region oder ob es bald wieder losgeht mit den Bomben. Schwer zu sagen, sagt Hodges, der Präsident sei notorisch wankelmütig und ändere seine Meinung oft mehrfach am Tag. Außerdem sage ihm wahrscheinlich niemand aus seiner Regierung mal die Meinung, auch nicht Außenminister Marco Rubio, der dem Präsidenten ebenfalls nur nach dem Munde rede. Er selbst, sagt Hodges, schaue immer auf die großen Versicherungen. Solange die Schiffe für die Fahrt durch die Straße von Hormuz nicht versichern, sei diese faktisch immer noch geschlossen. To peace.
That's the problem. You can't trust the president. I mean, he changes his mind 3 or 4 times a day. In fact, sometimes even in the same speech, he'll contradict himself. The Secretary of Defense is not somebody that would say, Mr. President, this is a terrible idea. We cannot do this. Even the Secretary of State, Mr. Rubio, who I had high hopes for at the beginning, you know, he does the president's bidding, and he's like he's completely forgotten everything he ever believed before about NATO, for example. So I can't predict what will happen. I always like to watch what the insurance companies are saying. And even if there's a so-called ceasefire, if insurance companies are not willing to pay the, you know, millions of dollars of insurance for each tanker, then in effect, the strait is not open. So that's what I'll be watching.
Thank you, Ben, for your update on the situation. I would say we should keep in touch. Thank you.
All right. I would welcome that.
Wir hören jetzt einen Mann, der das Ganze deutlich anders sieht als Ben Hodges. Peter Rau ist sein Name. Peter Rau ist in den USA geboren. Die Mutter ist Österreicherin, darum spricht er ein verdammt gutes Deutsch. Er arbeitet heute im konservativ ausgerichteten Think Tank Hudson Institute. Er war unter George W. Bush Mitarbeiter des Präsidenten im Weißen Haus als Direktor of Research. Später heuerte er bei Bush an, als es darum ging, dessen Memoiren zu schreiben. Decision Points hieß das Buch, als die beiden auf täglicher Basis zusammengearbeitet haben. Warum er, Peter Rau, den Iran-Einsatz von Trump durchaus als Erfolg sieht, oder zumindest auch als Erfolg sieht, das erklärt er uns jetzt. Einen schönen guten Morgen nach Washington, einen schönen guten Morgen, Peter Rau.
Einen schönen guten Nachmittag nach Europa, Herr Steingart. Danke für die Einladung.
Herr Rau, Sie haben für George W. Bush gearbeitet im Weißen Haus. Sie verfolgen jetzt die Ereignisse. Was ist Ihr erster Gedanke bei diesem Friedensschluss? Ist das ein Frieden, auf den wir uns verlassen können?
Ob es belastbar ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es überschlagen sich die Ereignisse. Es gibt unterschiedliche, diverse Äußerungen, die jetzt nicht unbedingt sich miteinander im Einklang befinden oder wo es sogar auch Überschneidungen gibt. Die Amerikaner haben ein 15-Punkte-Programm anscheinend angekündigt. Die Iraner kontern mit ihrem eigenen Programm. Ich glaube, wir sind da in einer Anfangsphase einer Verhandlung, die sich in den nächsten paar Tagen entwickeln wird.
Also Sie misstrauen der ganzen Sache, das kann man so sagen.
Also ich misstraue den Iran generell und bin ja jetzt nicht wirklich der Auffassung, dass man Teheran in irgendeiner Frage auch nur trauen kann.
Was war das Kriegsziel eigentlich? Das, was man jetzt erreicht hat, ist der Zustand, der vorher auch da war. Also es wird nicht geschossen. Die Straße von Hormuz ist offen, was sie vorher auch war. Außer, dass zwischenzeitlich Menschen gestorben, Anlagen zerstört und die Preise gestiegen sind. Also was würden Sie denn sagen, als Kenner auch der amerikanischen Innenpolitik, was war das Kriegsziel?
Naja, aber es sind nicht nur irgendeine Anlagen, das sind die Raketenwerfer, die ballistischen Raketen, die Drohnensysteme, unterschiedliche Systeme der Revolutionären Garden und auch das Führungspersonal der Revolutionären Garden. Also der Iran hat ja schon eine bestimmte Macht aufgebaut, hat auch durch die regionalen Milizen, die sie aufgebaut, im Libanon, in Jemen, im Irak, auch in den palästinensischen Gebieten, auch versucht, die amerikanische Ordnung in der Region etwas in Geiselhaft zu bringen. Und indem man zumindest diese Bereiche schwächt, macht man es für die Iraner schwierig, über die eigenen Grenzen hinaus Macht zu projizieren. Jetzt ist, da haben Sie recht, ein zusätzliches Problem dadurch entstanden, indem die Iran jetzt die Straße von Hormuz beschlagnahmen wollte oder beschlagnahmen hat. Und es geht jetzt darum, diese nächste Frage zu klären, nachdem man die Raketensysteme unter anderem geschwächt hat. Und ich glaube, dass man manchmal auch den Iran unterschätzt. Also der Iran hat jetzt gezeigt, welche Waffensysteme, welche Fähigkeiten es hat. Und ich würde sagen, dass viele, wenn man hier mit Republikanern auf Capitol Hill, im Senat oder im Abgeordnetenhaus spricht, man dadurch den Eindruck bekommt, ja, das zeigt gerade, warum es notwendig war, dieses inakzeptable Risk, das die Iraner darstellen, auch jetzt zu bearbeiten und zumindest zu schwächen. Und ob es mittelfristig gelingt, glaube ich, ist eine große Frage. Und darauf abhängig ist dann auch die Willigkeit der amerikanischen Bevölkerung, Macht zu projizieren, nicht nur im Nahen Osten, aber auch in Europa.
Sie haben ja mit George W. Bush die Memoiren, Entscheidungspunkte, Decision Points, später dann verfasst, waren ein Mensch, der also dicht an diesem Präsidenten dran war und damit auch nochmal gezwungen war, den Irak-Feldzug aufzuarbeiten. Damals immerhin ist ja der militärische Sieg schnell gelungen und ein Regimewechsel insofern herbeigeführt worden, als dass der Diktator Hussein entmachtet war. Das ist ja hier nicht erreicht worden. Ist das eine Fehlkalkulation der Militärs gewesen, würden Sie sagen, dass ein Regime-Change offenbar hier in diesem 100 Millionen Volk der Iraner nicht zu erreichen war?
Ob es ein richtiger Regime-Change ist, würde ich eher bezweifeln. Die Revolutionären Garden sind noch immer an der Macht. Aber der Iran war jetzt schon vor diesem Krieg wirtschaftlich ziemlich geschwächt. Es gab auch Oppositionelle, die auf die Straße gegangen sind und die dann zu Tausenden auch umgebracht worden sind von den Milizen und von den Paramilitärs des Regimes. Aber die Frage, die jetzt sich weiterentwickelt, ist, ob der Iran, nachdem die Wirtschaft weiterhin jetzt von den Amerikanern zerschlagen worden ist durch diesen Krieg, nachdem sie ihre eigenen Beziehungen mit den Golfstaaten völlig ruiniert haben und nachdem die militärischen Fähigkeiten des Regimes ja dramatisch geschwächt worden sind, ob der Iran sich sozusagen über die Regeln der Physik stellen kann und dies einfach danach als stärkere Partei sozusagen in Kauf nehmen kann und sich danach weiterhin unter der jetzigen Führung des Regimes halten wird können. Und ich glaube, da gibt es schon einige, die bezweifeln, dass das Regime es jetzt wirklich mittelfristig schaffen wird können. Es sei denn, es gibt hier große Sanktionenerlässe. Man versucht, den Iran dann auch zu rehabilitieren. Aber wenn eine Druckkampagne nach der militärischen Kampagne aufrecht erhalten bleibt, würde ich sagen, wird es für den Regime sehr schwierig werden, mittelfristig weiterhin an der Macht zu bleiben.
Aber wie soll das gelingen, jetzt Druck aufzubauen? In den Punkten, egal ob 10, 15, steht überall drin, Reparationszahlungen werden gefordert, die Sanktionsregime müssen aufgehoben werden und der Iran möchte auch seine Fähigkeit zur Urananreicherung behalten. Also man hat doch das als Beobachter jedenfalls aus Europa das Gefühl, dass von allem das Gegenteil, was eine amerikanische Regierung gewollt haben könnte, jetzt wahr werden wird.
Genau, also wenn das die Forderungen sind, wird es keine Verhandlungslösung geben, kurzfristig. Ich glaube, das ist völlig klar. Wenn es eine Propaganda-Botschaft ist an die Welt und hinter den Kulissen anders verhandelt wird, okay, dann gibt es vielleicht da oder dort Überschneidungen. Aber es könnte durchaus sein, dass in den kommenden Tagen und Wochen dieses ganze Friedenskonzept auseinanderbricht und es zu weiteren militärischen Auseinandersetzungen kommt. Wir wissen es einfach nicht.
Aber das würden Sie schon denken, dass die US-Regierung auch den Faden nochmal wieder aufnimmt und das wieder bombardiert wird. Das halten Sie für denkbar?
Denkbar, durchaus, ja. Und unter Donald Trump kann man sich alles Mögliche ausdenken. Es ist nicht ganz klar, welche Richtung man hier einschlagen wird. Aber dass die Forderungen, wie sie die Iraner bis jetzt in den letzten Stunden gestellt haben, dass die für die USA inakzeptabel sind, glaube ich, ist völlig klar.
Okay, also das heißt, Sie sagen schon, es ist noch nicht der Weg zum Frieden hier, sondern es ist auf das Messer schneide. Und Sie würden sagen, auch im amerikanischen Interesse könnte es liegen, den Krieg weiter fortzuführen.
Durchaus.
Auch mit der Vernichtung einer Zivilisation, wie Trump es genannt hat?
Naja, das war eine trumpistische Formulierung, aber die Zerstörung von manchen Powerplants zum Beispiel, die wichtig sind für die revolutionären Garden und für das Militär, das sind genau die Kriegsziele oder zumindest die, die auch das Pentagon und das Department of Defense, Department of War und auch CENTCOM vorbereitet haben. Das, glaube ich, ist durchaus verstehbar. Das muss man dann abwägen. Aber generell, Trump formuliert halt auf eine Art und Weise, die etwas überzogen ist, ist eh klar. Aber dass man auch andere Ziele ins Visier nehmen könnte, ist auch verstehbar für mich.
Peter Rau, ich bedanke mich sehr für dieses Update und für diesen anderen sehr interessanten Blick auf die Ereignisse. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Gerne, danke.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da wundert man sich, dass es so still geworden ist, zumindest aus dem Kanzleramt. Und deswegen frage ich doch jetzt am besten mal nach bei Carina Mössbauer, unserer Chefkorrespondentin Politik bei The Pioneer. Einen wunderschönen guten Morgen, Carina.
Einen wunderschönen guten Morgen, Gabor.
Und wo, Carina, bitteschön, ist der Kanzler? Und zwar nicht körperlich, sondern politisch, mit Blick auf den Iran.
Gabor, du hast recht. Nach außen hin war Merz ziemlich ruhig. Aber was ich höre aus Regierungskreisen ist, dass er nach innen hin sehr viel kommuniziert hat. Er stand über Ostern die ganze Zeit im Austausch mit Partnern in Europa und in der Golfregion. Und das oberste Ziel war es natürlich, eine Eskalation im Iran-Krieg zu verhindern. Gestern dann hat Merz sich in einer Erklärung geäußert, und zwar gemeinsam mit anderen europäischen Regierungschefs wie Macron, Starmer und Meloni. In diesem Papier betonen die Politiker, dass der Krieg jetzt mittels Diplomatie beendet werden soll. Und außerdem versichern die Unterzeichner, dass sie auch bereit sind, zur Sicherung der Straße von Hormuz beizutragen.
Hopsala, also dann doch, Carina, Schiffe oder anderes Militärgerät auch aus Deutschland in die Krisenregion?
Gabor, nur sofern es zu einem Waffenstillstand kommt. Das ist die Bedingung dafür. Also nach einem Krieg ist Deutschland durchaus bereit, sich an einer Mission in irgendeiner Form zu beteiligen.
Aber warum ist dann Friedrich Merz so verdammt still geworden? Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden.
Gabor, Merz Kommunikation in dieser Angelegenheit Iran sorgte ja zuletzt für multiplen Unmut. Dass er beispielsweise den Angriff zunächst eben nicht klar verurteilte als völkerrechtswidrig, hat zum Beispiel den Verdruss beim Koalitionspartner gefördert. Dann irritierte er die europäischen Partner, als er sich im Weißen Haus eben nicht klar hinter sie stellte, als Trump gegen Starmer und Sanchez wetterte. Und am Ende zog er dann selbst noch den Zorn von Trump auf sich, als er jegliche Hilfe im Irankrieg ja ziemlich brüsk ablehnte. Und weil Trump nun einmal gebraucht wird, sowohl in der Ukraine, aber eben auch zur Befriedung dieses Nahostkonflikts, der ja wirtschaftlich massive Auswirkungen auf Europa hat, fährt man im Kanzleramt nun eine Strategie neuer öffentlicher Zurückhaltung. Aber Gabor, Merz und Trump haben gestern dann doch mal wieder telefoniert.
Das ist spannend und für mich neu, Carina. Wie lief dieses Gespräch? Was weißt du darüber?
Merz warb in diesem Gespräch noch mal deutlich für eine diplomatische Lösung. Und Trump, naja, der wirbt ja schon seit längerer Zeit für Unterstützung für seinen Kurs. Und generell kann man sagen, ist es doch eine gute Botschaft, dass die beiden mal wieder miteinander sprechen. Sie sind also auf Annäherungskurs.
Vielen Dank, Carina. Dann sind wir schlauer heute Morgen über das, was unseren Bundeskanzler umtreibt. Vielen Dank dafür.
Gerne, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da blickt man gespannt auf die weitere Entwicklung angesichts der Feuerpause im Iran. Anne Schwedt gibt uns jetzt ein schnelles Update, und zwar der verschiedenen Asset-Klassen. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, sag uns, welche Auswirkungen hat das jetzt zum Beispiel auf die Ölpreise? Was denkst du, werden die in der nächsten Zeit wieder fallen?
Ja, also die Ölpreise sind in der deutschen Nacht tatsächlich wieder um knapp 3% auf über 97 Dollar gestiegen, weil der Iran den USA Vertragsbruch vorwirft. Die Hoffnung auf einen schnellen, dauerhaften Preissturz ist damit also erstmal gebremst. Davor waren sie ja auf die Waffenstillstandsankündigung hin teilweise um bis zu 17% gefallen, so stark wie seit 2020 nicht mehr innerhalb von einem Tag. Ob die Ölpreise jetzt weiterfallen, das hängt tatsächlich komplett an der Disziplin beider Seiten. Solange die Tanker wirklich fahren, könnte der Preis Richtung 90 Dollar rutschen, aber jede neue Beschuldigung oder Angriffe lassen den Preis natürlich wieder steigen.
Was ist mit Gold, Anne? Wie wird sich hier der Preis entwickeln? Rauf oder runter?
Ja, bei Gold haben wir, als der Waffenstillstand verkündet wurde, zwischenzeitlich einen Sprung nach oben von über 3% auf fast 4.780 Dollar gesehen. Das war der höchste Stand seit fast 3 Wochen. Kurzfristig ging es ja da auch einfach rauf, weil der Waffenstillstand den Dollar schwächt und Ölpreise drückt, was Inflationsängste lindert und Zinssenkungshoffnungen weckt. Beides also goldfreundlich. Aber in der Nacht mit Blick auf die Vorwürfe, dass der Waffenstillstand brüchig ist, ist Gold auch schon wieder um 0,8% im Minus.
Womit rechnest du in den Anleihemärkten, sowohl in den USA, aber auch bei uns in Deutschland?
Ja, da sind die Renditen gefallen nach der Waffenstillstandsankündigung, aus demselben Grund, warum Gold gestiegen ist. Weil, wenn die Inflation in Schach gehalten wird, weil Öl wieder fließen kann, dann sind auch weitere Zinssenkungen wieder wahrscheinlicher. Das gilt für die USA, aber genauso auch für Deutschland, weil auch in Deutschland globale Inflationsrisiken nachlassen. Und bei beiden sehen wir in der Nacht tatsächlich auch wieder etwas steigende Renditen, weil dem Waffenstillstand offenbar nicht ganz getraut wird.
Und last but not least, Anne, in aller Kürze, wie ist dein Blick auf die Aktienmärkte?
Die folgen auch dem komplett selben Narrativ. Gestern hatten wir nach der Waffenstillstandsankündigung eine massive Rallye mit allen Indizes zwischen 2,5-3% im Plus. Jetzt in der Nacht wurden davon aber schon wieder einige Gewinne mitgenommen und auch da haben wir vorbörslich schon wieder jeweils ein leichtes Minus stehen. Die Anleger beobachten ja also ganz genau, ob dieser Waffenruhe wirklich zu trauen ist. Das Wort der Stunde ist also ganz klar über alle Assetklassen hinweg Volatilität, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass ausgerechnet Deutschlands melancholischer Popbade eigentlich gern Fußballer geworden wäre. Der Mann lebt offenbar Zeit seines Lebens im falschen Körper. Seit über 40 Jahren ist Herbert Grönemeyer nämlich von Beruf Popmusiker und nicht Sportler. Nach einer kurzen Karriere als Schauspieler übrigens. Unter anderem hat er in dem Film Das Boot mitgespielt. Berühmt wurde er aber nicht auf der Leinwand, sondern mit Songs. Und zwar mit Songs wie diesem hier.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt.
Über 20 Millionen Platten hat er bis heute verkauft. Und diese Woche wird dieser Herbert Grönemeyer 70 Jahre alt. Am Sonntag. In der ARD gibt es jetzt schon eine Dokumentation über ihn, sein Leben, seine Musik. Auch Toni Kroos taucht dort auf in der Doku, der berühmte Fußballer und Weltmeister von 2014. Und im Zuge dessen erzählt Grönemeyer, dass das auch was für ihn gewesen wäre mit dem Fußball.
Also von meinem ursprünglichen Sehnsucht wäre ich lieber Toni Kroos gegangen.
Ich wollte ja immer entweder Gebrauchtwagenhändler werden oder Fußballer.
Ich habe 10 Jahre gespielt,
ist Kreisleistungsklasse mit dem VfL damals.
Ich war gut, ich weiß leider nicht mega gut, aber ich war schon ziemlich gut.
Also sagen wir, wie es ist. Gott sei Dank hat Grönemeyer sich gegen den Sport und für die Musik entschieden. Statt ein Kicker in der Kreisliga, lieber ein Sänger im Pop-Olymp. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Und freuen Sie sich morgen früh an dieser Stelle aus diesem Studio auf Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.